Ja, ich erzähle euch, was ich erzählen werde, wie Jakob gesagt hat. Das hier ist der vierte und der letzte Teil von dieser Serie, die wir die letzten vier Male hatten, mit dem Titel Warum Gebetshaus? Biblische Fundamente. Manchen ist vielleicht aufgefallen, wenn sie da waren oder sich im Nachhinein angehört haben, dass die Titel nicht immer eine super klare Verbindung mit dem kompletten Inhalt von der Lehre haben. Nur um dem ein bisschen Aufschluss zu geben, warum das so ist. Die Titel von den einzelnen Lehrserien, also wir haben Lehren, das erste war Gebetshaus kultiviert Einheit. Zum Beispiel ist eine Antwort auf die Frage von der ganzen Serie, warum Gebetshaus? Und in den Lehren geht es nicht unbedingt darum, genau zu erklären, wie Gebetshaus das genau kultiviert, sondern erstmal darum zu erklären, warum zum Beispiel in dem Fall Einheit überhaupt was Wichtiges ist, was auf Gottes Herzen liegt. Und wie das Gebetshaus es dann kultiviert, das erwähne ich nur kurz. Und das Gleiche ist auch heute. Ich habe das betitelt Gebetshaus kultiviert Gebet. Keine Überraschung, dass Gebetshaus Gebet kultivieren soll, aber worum es in dem Ganzen geht, wird eher sein, oder wird sein, was biblische Fundamente oder Beispiele sind von rund um die Uhr Gebet und was die prophetische Komponente bei dem ist, was Gott mit dieser ganzen Gebetsbewegung gerade tut. Und ich will mit einem Statement anfangen, was relativ provokativ vielleicht für manche ist. Und das ist, dass das größte Problem der Menschheit momentan nicht ist, dass wir Hungersnöte haben, dass wir Kriege haben, dass wir alle möglichen Zustände haben, die ungerecht sind, sondern das größte Problem, was wir als Menschheit haben, ist, dass wir Gott nicht kennen, dass wir nicht wissen, dass wir keine Offenbarung oder nur sehr wenig Offenbarung davon haben, wie er ist, wie er über uns denkt, wie er über uns fühlt. Und gleichzeitig auch die größte Ungerechtigkeit ist eigentlich, dass Jesus nicht überall auf der Welt bei Tag und bei Nacht angebetet wird und die Ehre und die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Wie komme ich auf so eine Behauptung? Wenn man sich überlegt, was ungerecht ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt wohin gehe, in einen Einkaufsladen und ich hole mir zum Beispiel einen Fernseher und ich bezahle den und ich will ihn mit nach Hause nehmen, aber dann sagen die mir, nee, darfst du nicht mit nach Hause nehmen, der muss hier bleiben. Das wäre ungerecht, weil ich habe dafür bezahlt. Ähnlich ist es mit Jesus. Er hat am Kreuz bezahlt für jeden einzelnen Menschen und es ist eigentlich eine Ungerechtigkeit und es ist ein Zustand der Ungerechtigkeit, dass er noch nicht die Fülle von dem hat, wofür er bezahlt hat. Und die Fülle ist eigentlich jeder Mensch, dass jeder Mensch erkennt, wer er ist, wie er ist, wie sehr er ihn liebt. Und es braucht Offenbarung und das ist, um zu erkennen, wer Gott ist, wie er über uns fühlt und wer wir in seinen Augen sind. Da können wir einander sehr viel drüber erzählen und das ist gut. Wir können auch anderen Leuten viel drüber erzählen, aber es braucht diese innere Herzensveränderung, um wirklich anzufangen, Gott wirklich kennenzulernen auf einer persönlichen Ebene. Und da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wo es über eine enge und intime Beziehung zu Gott ging. Und heute wollen wir uns jemand anschauen, der genau so eine Beziehung zu ihm hatte. Und das ist König David. Der hat ungefähr 1000 vor Christus gelebt. Und wenn man sich so viele Psalmen sind von ihm geschrieben und wenn man sich die durchliest, merkt man, dass er eine richtig, richtig tiefe Offenbarung davon hatte, wer Gott ist und wie er ihn sieht und wer er in seinen Augen ist. Und deswegen ist David, glaube ich, einer dieser Menschen, von denen wir richtig, richtig viel lernen können. Was ich schön an der Geschichte von David finde, oder ist nicht unbedingt schön, aber ist für uns ein bisschen erleichternd, dass er auch so viele Sachen getan hat, die echt, echt daneben waren. Dass er ein Mörder war, ein Ehebrecher, dass er Sachen getan hat, die wirklich in unser gutes Christsein-Schema nicht reinpassen. Und trotzdem wurde er eben dieser, als jemand genannt, der nach dem Herzen Gottes ist. Und König David hat alles dran gesetzt, dass Gott bekommt, was er verdient. Er hat alles dran gesetzt, zum Beispiel das Land einzunehmen, was Gott versprochen hatte, wo König Saul davor so gesagt hat, ja, hier nehmen wir ein bisschen ein, hier nehmen wir ein bisschen ein, aber eigentlich ist mir das Ganze auch nicht so wichtig. Aber König David hat Gottes Träume erkannt und er hat gesagt, ich werde alles tun, um Gottes Träume in Realität zu bringen. Unter ihm hat Israel fast, er hat es nicht ganz geschafft, aber fast das ganze Land, was Gott ihnen versprochen hatte, eingenommen. So eine Sache, wie er wirklich gesagt hat, oder eine Art und Weise, wie er ausgedrückt hat, dass er Gott wirklich liebt und es tun will, was auf seinem Herzen ist. Für ihn war dieses erste Gebot wirklich an erster Stelle, Gott zu lieben und keine anderen Götter zu haben neben ihm. Israel hatte eine Geheimwaffe. Die Geheimwaffe Israels in ihren Schlachten, in ihren Kriegen war im Endeffekt die Bundeslade. Und was dadurch symbolisiert wird, ist, oder nicht symbolisiert wird, sondern was Gott wirklich damit verbunden hat, ist seine Gegenwart. Er hat gesagt in 1. Chronik 16, in 2. Mose, sorry, 2. Mose 25, 22, Gott hat gesagt über die Bundeslade, und dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind. Alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israels auftragen werde. Also die Bundeslade war dieser Kasten, wo Gott gesagt hat, das ist ein Zeichen meines Bundes, da sollen die 10 Gebote rein und noch ein paar andere Sachen. Aber über dieser Bundeslade ist meine Gegenwart wahrhaftig präsent und wirklich erlebbar. Und dieses Ding stand im Allerheiligsten. Gott als er den Bund mit Israel geschlossen hat, hat gesagt, ich will unter euch wohnen. Und er hat dieses Zelt anfertigen lassen, wo die Priester ihm begegnen konnten. Wo die Priester einmal im Jahr in dieses Allerheiligste rein durften, um für die Sünden von Israel Sühne zu tun. Das ist ein anderes Thema, aber sie durften ihm begegnen. Und das war Gottes Wunsch von Anfang an, wirklich unter seinen Leuten zu wohnen, unter seinem Volk zu wohnen. Und für König David war diese Gegenwart Gottes wirklich seine Priorität. Als er König geworden ist, war die Bundeslade nicht in Jerusalem, was die Hauptstadt war, sondern irgendwo anders und nicht sehr, sehr wertgeschätzt, sondern weil sie irgendwo einfach abgestellt war. Und eines seiner ersten Sachen, die er macht, ist, dass er diese Bundeslade nach Jerusalem bringt, in die Hauptstadt, und sagt, mir ist es ein Anliegen, dass diese Gegenwart Gottes wirklich eine Priorität bei uns im Land spielt. Und eine lustige Story ist, ein bisschen vor David haben die Philister mal diese Bundeslade geklaut gehabt und haben sie sich bei sich in den Tempel reingestellt. Und die hatten Gott, oder so eine Götzenstatue, und der Gott von denen hieß Dagon. Und die haben die mit dem in den gleichen Raum gestellt, was ein Fehler war, weil am nächsten Tag, als sie in den Tempel gekommen sind, ist das Ding umgefallen und im Endeffekt vor der Lade gelegen, so als würde er sie anbeten. Die haben sich gedacht, was ist denn hier passiert? Ist ja komisch. Keine Ahnung, hat sie irgendwie umgeschmissen, haben sie wieder aufgestellt. Nächsten Tag genau das Gleiche, das Ding liegt wieder auf dem Boden, aber diesmal komplett kaputt und in Einzelteile. Also Gott hat irgendwie seine Gegenwart an dieses Ding, irgendwie hat sich darauf eingelassen, seine Gegenwart damit in Verbindung zu bringen. Also dass er wirklich dort seine Gegenwart war auf dieser Bundeslade. Und was David gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, okay, wir bringen das Ding nach Jerusalem und wir bauen ein Zelt, wir bauen einen Ort, wo wir die hinstellen und wo bei Tag und bei Nacht Leute da sind, die unserem Gott Lobpreis darbringen. Und ein paar Bibelstellen für die dies interessiert, ist 1. Chronik 16, Vers 1 und Vers 4, steht, und sie brachten die Lade Gottes hinein in dieses Zelt und sie stellten sie mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Und er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm dankten und ihn lobten. 1. Chronik 9, Vers 33. Und jene, die Sänger, die Stammhäupter der Leviten, wohnten frei von anderen Diensten in den Kammern um den Tempel, denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Also hier sehen wir schon mal, David bestimmt diese bestimmte Klasse oder von Priestern und von Leviten, dass sie nicht nur Schlachtopfer und Brandopfer und solche Opfer bringen, sondern dass sie auch Lobopfer bringen. Zum Beispiel steht auch dran in 1. Chroniken 24, 6 und 7, all diese spielten unter der Leitung ihrer Väter, Asaf und Jedutun und Heman, beim Gesang im Haus des Herrn auf Zimbeln, Harfen und Zittern für den Dienst im Hause Gottes nach der Anweisung des Königs. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren, alles Meister, 288. Also 288 Sänger hat er eingestellt, damit sie bei Tag und bei Nacht in 24 Schichten vor Gott sind, um ihn Anbetung zu bringen. Und mit den 288 Sängern war es nicht genug. In 1. Chronik 23, 4 und 5 steht, und David sagte, von diesen, so eine andere Zahl, sind 24.000 für die Aufsicht über die Arbeit am Haus des Herrn bestimmt. Und 6.000 sollen Aufseher und Richter sein. Und jetzt, und 4.000 Torhüter. Und jetzt 4.000, die den Herrn loben mit den Instrumenten, die ich zum Loben gemacht habe. Also 4.000 Leute, die auf Instrumenten spielen und 288 Sänger. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube nicht, dass es nur, keine Ahnung, so pro Schicht 5 Leute waren, die da vor der Lade gesessen sind, sondern es muss ein richtiges Orchester gewesen sein, was dauerhaft vor Gott Musik gemacht hat und angebetet hat und Lob gebracht hat. Weil irgendwie war dem David klar, dieser Gott ist so unglaublich, der verdient es. Der verdient es, dass wir ihm Tag und Nacht Anbetung bringen. Und dieser Anbetungsdienst, den David da aufgerichtet hat, war Teil von den sogenannten Ordnungen Davids. Über die liest man, wenn man weiterliest in Chroniken, noch oft, weil da ist die ganze Geschichte von Israel beschrieben. Israel hatte eben König Saul, dann König David und dann König Salomo. Und danach ist das Reich in zwei Teile aufgeteilt worden, weil die sich irgendwie in die Haare gekriegt haben. Und die hatten dann ihre eigenen Könige. Und dann wird in Chroniken beschrieben, wie diese Könige drauf waren. Und dann hieß es, zum Beispiel König so und so, tat, was dem Herrn missfiel und machte Bünde und was ist nicht mit den Ländern und riss nicht die Opferstätten für andere Götter ein und hat das und das und das und das nicht gemacht. Und dann gibt es aber, oder da gibt es eben viele Könige, wo es heißt, sie taten, was dem Herrn missfiel. Und jedes Mal, wenn ein König an der Macht war, der getan hat, was dem Herrn nicht gefallen hat, ist es mit Israel einfach echt bergab gegangen. Und Sie haben verloren in ihren Kriegen und es war einfach ein schlechter Zustand. Aber 7-mal passiert es in dieser ganzen Zeit, dass ein König irgendwie draufkommt, okay, so kann es nicht weitergehen, wir müssen irgendwas tun. Und was sie macht, was ist dann immer, was immer dasteht, ist, und König so und so hielt sich an die Ordnungen Davids und Gott segnete das. Das heißt, was diese Könige gemacht haben, ist, sie haben gesagt, okay, was hat David eigentlich gemacht? Bei dem lief doch alles so gut. Und haben nachgeforscht und haben diesen Anbetungsdienst, war Teil davon, es waren auch noch andere Sachen, aber es war ein Teil davon, von diesen Ordnungen Davids. Und wenn das von dem König aufgestellt wurde und eingesetzt wurde, dann hat sich alles geändert mit ihrem Land. Weil sie zurückgegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen diese Priorität von der Anbetung Gottes wieder an erste Stelle rücken. Als sie das gemacht haben, haben sich Dinge in ihrem Land verändert. Und ihre Herrschaft war nach Gottes Herzen. Und das hat sich einfach ausgezahlt und hat sich gezeigt in der Art und Weise, wie es dem ganzen Volk ging. Jetzt ist die Frage, wessen Idee war das eigentlich, diesen Ort der Anbetung und später auch einen Tempel zu bauen? War das Gottes Idee oder war das Davids Idee?
Ich meine, das war Davids Idee.
Genau, Gott, David hat gesagt, ich will dem Herrn ein Haus bauen. So, er hatte diese Sehnsucht danach, dem Herrn ein Haus zu bauen, wo er angebetet wird. Und Gott hat zu David gesagt, das ist voll cool, dass du das machen willst und ich stehe mit dir da drin, aber du wirst es nicht machen, sondern dein Sohn wird mir erst ein Haus bauen. Salomo hat erst den Tempel gebaut. David hat so das Zelt aufgebaut. Also Salomo hat dann den Tempel gebaut und es war wirklich Davids Initiative und wir sehen es im Psalmen, wo er sagt, oh, ich sehne mich nach diesem Ort, an dem du wohnst. Ich sehne mich nach diesem Ort, an dem du angebetet wirst. Es gibt verschiedene Psalmen, wo auch steht, wo es nicht nur David ist, wo auch jemand anders so zum Ausdruck bringt. Oh, wie schön haben es die Vögel, die hier bei Tag und bei Nacht in deinen Altären wohnen dürfen. Wo einfach dieser Ausdruck da ist, so, wir sehen uns danach, dass Gott in unserer Mitte wohnt. Und das war Davids Sache. Er hat gesagt, ich will dir einen Ort aufrichten, an dem ein Haus bauen, an dem du wohnen kannst. Und Gott hat sogar auch noch dazu gesagt, ja, das finde ich gut, aber ein Tempel kann mich eh nie wirklich fassen. Also das ist schön und ich werde mich darauf einlassen und ich werde euch an diesem Ort begegnen. Aber um realistisch betrachtet, kann mich eigentlich so ein Tempel nicht fassen. Also hat er schon da klar gemacht, dass Gott nicht nur in dem Tempel wohnt, dass es nicht das Einzige ist. Aber irgendwie hat er trotzdem gesagt, Gott, dass er seine Gegenwart dort in einer besonderen Art und Weise erlebbar macht. Und als dieser Tempel dann eingeweiht wurde, ist Gottes Herrlichkeit wirklich gekommen und die Priester mussten raus, weil es so überwältigend war. Also ich finde es interessant, dass David dann nicht irgendwie wartet und sagt, okay, ich warte jetzt mal, bis Gott mir sagt, ich soll einen Tempel bauen, sondern oder diesen Ort der Anbetung bauen, sondern er macht es und Gott stellt sich dazu. Also es gibt diese zwei Komponenten, so einerseits zu warten und zu hören, Gott, was sagst du, und das zu tun. Aber andererseits gibt es auch die Komponente zu sagen, wir tun was für Gott und er stellt sich dann dazu. Gott arbeitet in diesen beiden Art und Weisen. Weil oft ist es für uns, manche Leute, die sagen immer nur, nee, unsere eigenen Gedanken sind alle Schrott und wir müssen immer nur so lange warten, bis Gott ganz klar spricht. Aber manchmal sieht man eben bei David, hat auch David eine Idee und Gott liebt die Idee und stellt sich dazu. Der Tempel Im Alten Testament war dieser Ort der Begegnung und der war heilig. Heilig heißt im Endeffekt abgesondert von Menschen für Gott. Das heißt, Menschen sagen, wir nehmen diesen Bereich und dieses Gebäude und wir sagen, das ist für nichts anderes da als für die Begegnung mit Gott. Das heißt, dieses Heiligsein hat für die Leute was richtig mit Ehrfurcht und mit Ehrfurcht zu tun und damit, dass es dann wirklich für nichts anderes zu gebrauchen ist. Dass sie sagen, diese, keine Ahnung, so und so viele Quadratmeter hier sind nur für die Begegnung mit Gott und für nichts anderes. Da wird nicht, keine Ahnung, gegessen, da wird nicht geratscht, da wird nicht Besprechungen gemacht oder was weiß ich, sondern er ist nur da für die Begegnung mit Gott. Und man mag sich vielleicht fragen, jetzt im Neuen Bund, wo wir keinen Tempel mehr haben, wo wir der Tempel sind, weil es in diesem Neuen Testament steht, wir sind der Tempel und er lebt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Warum brauchen wir dann noch einen abgesonderten Ort, wie ein Gebetshaus, wo man hingehen geht, um zu beten? Können wir nicht einfach alle von zu Hause beten? Das wäre doch viel einfacher. Muss man nicht irgendwo Miete zahlen und Strom bezahlen und was nicht alles. Und es stimmt, das wäre vielleicht einfacher, aber vielleicht aber auch nicht. Das ist schwer zu sagen. Der Punkt, den ich hier machen will, ist ja und nein. Im Sinn von, wir brauchen kein Gebäude mehr, um Gott zu begegnen. Das ist wahr. Wir können Gott im Wald draußen begegnen und zu Hause und auf dem Klo und überall, weil er überall ist. Aber selbst wenn dieses Gebäude im neuen Bund, in dem wir sind, nicht mehr nötig ist, um Gott zu begegnen, schafft diese Absonderung von einem bestimmten Ort, schafft es eine Atmosphäre der Begegnung, zu der Gott sich dazustellt. So wie David gesagt hat, wir glauben, du bist so unglaublich gut. Ich glaube, du bist so unglaublich gut und ich will dich bei Tag und bei Nacht anbeten, dass Gott sagt, ich stelle mich dazu und ich werde mich hier in besonderer Art und Weise offenbaren. Und so glaube ich auch, dass das mit einem Gebetshaus der Fall ist, dass wo wir als Menschen sagen, wir wollen dir, Gott, in dieser Stadt einen Raum absondern, der nur für die Begegnung mit dir ist und wo Tag und Nacht du gelobt und gepriesen wirst, da sagt Gott, okay, das berührt mein Herz, dass ihr das machen wollt. Das berührt mein Herz, dass ihr mich in der Art und Weise wertschätzt und dieses Lobopfer und dieses Opfer bringen wollt. Und er stellt sich dazu und er sagt, und hier werde ich in besonderer Weise auch Leuten begegnen. Es ist sozusagen ein Liebesopfer, ein überschwängliches Opfer, was nicht unbedingt nötig ist, was über das Nötige hinausgeht, um der Beziehung willen. Und das ist ein Teil, auch wovon ich letztes Jahr mal geredet habe, von dieser Intimität, von dieser Beziehung, in die Gott uns reinruft, der Nähe, die über das hinausgeht, was sein muss. So Gott hat den Israeliten Regeln gegeben, was sie tun müssen und was sie tun sollen, um in guter Beziehung zu ihm zu sein. Und das ist aber so das Minimum. Und David hat gesagt, das Minimum ist mir nicht genug. Ich will mehr und ich werde mehr tun. Und das ist eben wie in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, wo man sagt, okay, wo ich jetzt nicht sage zu meiner Frau, okay, was ist denn jetzt das Minimum, das ich machen muss, um hier einigermaßen gut mit dir leben zu können, sondern ich sage, nein, ich will meine Frau lieben und ich will alles dran setzen, damit sie spürt, dass sie geliebt ist. Und natürlich bin ich da nicht perfekt drin, aber ich versuche es. Und das ist genauso diese Sache mit Gott. Ich glaube, Gott wünscht sich diese Liebesbeziehung, in der wir nicht sagen, okay, was ist das Minimum, was ich als Christ irgendwie so machen muss, damit ich jetzt nicht in die Hölle komme, sondern Gott sehnt sich nach Leuten, die sagen, Jesus, ich will mehr, ich will alles geben, was ich kann. Und einer der besten Gründe, warum Gebetshaus 24 Stunden am Tag sein soll, ist, weil es keine 25 Stunden am Tag gibt. 24 ist das Maximum, mehr gibt es nicht und das verdient er einfach. Und Leute mit einer derartigen Einstellung hat Gott immer wieder in der Bibel, in der Geschichte Israels hervorgerufen und berufen, besonders wenn er große oder besondere Dinge vorhatte. Genau. Beispiele von diesen Leuten, die gesagt haben, Gott, ich will mehr geben als das Minimum, die sind meistens im Endeffekt dann Propheten, weil sie sagen, Gott, was du sagst und deine Gegenwart ist mir wichtiger als alles andere. Jesus natürlich mehr als alle anderen, aber Mose war so ein Mann der Begegnung mit Gott. Das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst, aber wenn man sich mal überlegt, so einer der ersten Sachen, die er als Mann tut, well, das erste ist, dass er jemanden umbringt, nicht so gut, aber das zweite, was wir von ihm dann hören, ist, dass er Gott in der Wüste begegnet. Er haut ab, weil er was nicht so Tolles gemacht hat, aber dann begegnet er Gott. Und das ist so die Vorbereitung auf das, was Gott nachher mit ihm tun will, als Prophet, weil er geht zurück und was er dann macht, ist, er holt das ganze Volk aus Ägypten raus, um in der Wüste Gott zu begegnen. Also er macht das, was er mit dem ganzen Volk vorhat, erstmal nur mit Moses alleine. Und danach holt er den ganzen Rest mit sich. Und macht das Gleiche nochmal mit dem ganzen Volk. Und das ist ein Prinzip, was wir sehen, wenn Gott Leute beruft, die diese Gegenwart von ihm suchen. Mehr, sage ich mal, als der Durchschnittsmensch. Mose war auch jemand, der so gesagt hat, der gesagt hat, ohne deine Gegenwart, Gott, wollen wir nicht weiterziehen. Weil Israeliten hatten mal wieder Mist gebaut, haben irgendwelche anderen Götter angebetet und Gott war irgendwann einfach die Schnauze voll und hat gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich radiere sie alle aus. Mose sagt, nee, bitte nicht, sei gnädig nochmal. Er ist also auch in dieser Rolle der Fürbitte. Und dann sagt Gott, okay, ich gehe mit euch weiter, aber ich selber werde nicht mit euch sein, sondern ich werde es stellvertretend durch einen Engel machen. Dann sagt Mose, das ist schön, aber das, ohne deine Gegenwart sind wir nichts. Ohne deine Gegenwart werden wir nicht weiterziehen. Und Gott lässt sich wieder erweichen und sagt, okay, ich werde mit euch sein. Und also Mose hat da diese Rolle der Fürbitte und diese Hunger danach, Gottes Herrlichkeit zu sehen. So er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, obwohl er das nicht hätte sein müssen. Er hätte auch einfach auf den Berg gehen können, die 10 Gebote kriegen, wieder runtergehen. Aber so in diesem Ganzen ist er so fasziniert von Gott, dass er sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Also da ist dieser Hunger. Und dann richtet Gott dieses Zelt der Begegnung ein, wo Mose sein darf und Gott begegnen darf, wo er über diese Bundeslade Gott begegnet. Und dann hat er diesen anderen Mann, den Josua, der ständig irgendwie an seiner Seite zu sein scheint. So, der am Offenbarungszelt, in diesem Zelt, wo er Gott begegnet, wartet, bis Mose wieder rauskommt. Und der mitkriegt, wie Mose im Offenbarungszelt Gott begegnet und was das mit ihm macht. Und Josua ist später eigentlich bekannt als Kriegsherr, als jemand, der viel eingenommen hat. Und aber trainiert wird er in dieser Atmosphäre von der Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Dann ist der Samuel, der schon als Kind Gott geweiht wird und im Tempel wohnt, wirklich auch dort schläft. Dann ist Johannes der Täufer, ist jemand, der in die Wüste geht und dort erstmal Gott begegnet. Bevor er irgendeinen Dienst tut, bevor er irgendwie rausgeht und irgendjemand von irgendwas erzählt, ist er erstmal in der Wüste. Und in der Wüste sucht er Gott und begegnet Gott. Und danach kommt er von diesem Ort der Gegenwart Gottes, von diesem Ort der Begegnung und sagt, kehrt um zu den Leuten und tauft die Leute. Und von ihm wird gesagt, dass er eine brennende und eine scheinende Lampe war. Und dass kein anderer so gesegnet war wie er. Und er war auch eben ein Prophet, ein Mann der Begegnung mit Gott ist. Und dann gibt es dann noch diese eine Person, die Hanna. Von der habt ihr sicher schon mal gehört. Und was über die da steht, ja, unsere Hanna, ich sage immer, jedes Gebetshaus braucht eine Hanna. Wir haben schon eine. Und diese von der Hanna steht, dass sie im Tempel war bei Tag und bei Nacht und mit Fasten und Beten und Flehen Gott gedient hat. Und es war nicht nur, dass sie da ein paar Mal war, so, weil sie irgendwie einen geistlichen, keine Ahnung, Hype mitgemacht hat, sondern von ihr können wir lesen, dass sie als sie hat geheiratet und nach 7 Jahren Ehe ist ihr Mann gestorben. Und von dem, was man rekonstruieren am besten kann, was am meisten Sinn macht, ist, dass sie danach, nachdem ihr Mann gestorben ist, wo sie wahrscheinlich so irgendwo zwischen 24 und 26 war, weil damals hat man so mit zwischen 14 und 16 geheiratet, das heißt 7 Jahre später, Mann gestorben. Und die beste, was am meisten Sinn macht, ist, dass sie danach nicht nochmal geheiratet hat, sondern irgendwie aus irgendeinem Grund entschieden hat, in den Tempel zu gehen und zu fasten und zu beten. Und wenn sie das mit 24 oder 25 angefangen hat und wo sie uns wirklich im Neuen Testament begegnet ist, wo sie 80 Jahre alt ist und wo sie Jesus sieht und ausruft, das ist der Messias. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo sie irgendwo in ihren 20ern war, bis wo sie 80 war, also fast 60 Jahre, war sie in diesem Tempel und hat gebetet und gefastet und hat nicht nochmal geheiratet. Und die Leute haben wahrscheinlich, also das Normale wäre gewesen eigentlich für sie nochmal zu heiraten damals. Weil als Witwe war man eigentlich ohne Status, ohne Einkommen, ohne alles. Man nimmt an, dass sie wahrscheinlich irgendwie im Tempel dadurch überlebt hat, dass Leute ihr Almosen gegeben haben. Aber die Leute haben wahrscheinlich gedacht, sie ist komplett bescheuert. Die Leute haben sie wahrscheinlich angeguckt und haben sich gedacht, was macht die Frau mit ihrem Leben? So, warum heiratet sie nicht nochmal? Kriegt Kinder, keine Ahnung, macht was aus ihrem Leben. Aber warum verschwendet sie ihre Zeit 60 Jahre lang im Beten und im Fasten hier im Tempel? Und sie hat sich das sicher auch manchmal gefragt. So, warum mache ich das? Aber sie ist dran geblieben und irgendwas hat sie bewegt, dort zu bleiben. Und ihre Position ist dann wirklich nur diese kurze Moment, ist wirklich ihr einziger Auftritt, dieser kurze Moment, wo sie Jesus sieht und sagt, das ist der Messias. Und das ist so eine kurze Sache, aber ich glaube, Gott hat sie ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, eben den Messias zu sehen. Und Hanna wird in der Gebetshausbewegung allgemein so als exemplarisches Modell von jemand gesehen, der von Gott berufen wird, das Leben im Gebet und im Fasten und im Lobpreis ihm oder für Gott, ihr Leben dafür zu verschwenden und hinzugeben. Und das ist so eine Art von Berufung, die Gott heute unglaublich vielen Leuten aufs Herz legt. Und in den letzten 30 bis 50 Jahren hat Gott es mehr getan als in den Jahrhunderten davor, dass er Leute berufen hat, zu sagen, ich will, dass du bei Tag oder dass du dein Leben dafür gibst, mir zu dienen im Gebet und im Lobpreis. Und das ist, was im Endeffekt diese Gebetshausbewegung, die in den letzten 20, 30 Jahren so wirklich entstanden oder wirklich bekannter geworden ist, wo solche Leute einen Platz finden. Weil es gibt viele Leute in den Gemeinden, in den Kirchengemeinden, die irgendwie mehr Lust auf Gebet haben und mehr Lust auf Lobpreis und alles haben als andere. Und die passen meistens irgendwie nicht so richtig rein und werden dann irgendwann so ein bisschen zu Nörglern, weil irgendwie alles ihnen nicht so passt und man sollte doch hier mehr und sollte hier mehr. Und wenn die keinen Ort finden, wo sie das leben dürfen, wo sie merken, dass sie berufen sind, das Gebet ist, dann, ja, dann vergeht diese oft, verläuft diese Berufung im Sand und in Frustration oft. Und bisher war es eigentlich immer so, dass eine Berufung zum Gebet nur in Klöstern und solchen Orten wirklich gelebt werden durfte. So, da ist es normal, okay, wenn jemand ins Kloster geht, das ist in Ordnung, da darfst du beten, solange du willst, aber wenn du ein normaler Mensch in der Zivilisation bist, in einer normalen Gemeinde engagiert, dann ist das eigentlich nicht deine Berufung. Und die Gebetshausbewegung ist eine Bewegung, wo Menschen diesen Ruf haben, ihn ausleben können, mit einer Familie, mit in einem Kontext, der eben nicht nur Kloster ist. Und ich finde das einfach interessant, weil, wie gesagt vorher, Gott beruft solche Menschen, solche Bewegungen, wenn er was Großes vorhat. Und solche Leute, die zu sowas berufen sind, sind nicht besser als irgendjemand anders. Das ist oft so ein bisschen so was man so ein bisschen durchspürt bei solchen Leuten, oft so ein bisschen so eine Arroganz von, oder zumindest eine angenommene Arroganz, dass sie denken, okay, sie sind jetzt was Besseres, weil sie irgendwie mehr beten oder mehr Lobpreis machen. Und das ist eine Gefahr, das stimmt, für jemand, der irgendwie von Natur aus mehr Hunger hat nach mehr von Gott, ist eine Riesengefahr, da wirklich stolz zu werden und zu sagen, ach, was ist mit den ganzen anderen, die da irgendwie nicht mitziehen. Aber das ist nicht der Standard und nicht das Normale. Und wenn Gott solche Leute beruft, dann ist es nicht, weil sie mehr liebt oder weil er sie toller findet oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur, weil Gottes Prinzip, wie wir in der Bibel sehen, was er mit einer großen Masse tun will, erst mit einer kleinen Anzahl von Leuten tut. So wie bei Mose, wo er ihn erst rausgeholt hat, um ihn erstmal selbst zu begegnen, in der Wüste 40 Jahre lang wohnen zu lassen, dass er die Wüste kennt, dass er den Ort kennt, wo er die Leute hinführt. So macht er das genauso, wenn er zum Beispiel eine Erweckung bringen will, dann überall, wo Erweckung geschieht oder geschehen ist, kann man sehen, dass erst Leute da waren, die im Gebet ihn gesucht haben, wo sie von niemand Anerkennung bekommen haben, wo sie keinen großen Dienst hatten, wo niemand sie dafür gelobt hat, wie viel sie beten. Überall, wo es Erweckung und solche Sachen gibt, sind erst Beter da. Die den Boden geistlich vorbereiten. Und ich finde es einfach beachtlich zu sehen, dass Gott es gerade weltweit tut. Dass Gott weltweit Menschen beruft, in diesen Lebensstil des Gebets und der Anbetung zu gehen, um nicht um der Anerkennung willen, sondern um seiner selbst willen. Das ist eine sehr, eigentlich eine levitische Art von Berufung, weil die Leviten waren dieser Stamm in Israel, der nur ausgesondert war, um dem Herrn zu dienen. Und dieser Stamm wurde, zu denen hat Gott gesagt, wenn ihr ins neue Land kommt, was ich euch geben werde, alle anderen kriegen Besitz und Land, ihr aber nicht, ich bin euer Erbteil, ich bin euer Besitz. Und das ist schon eine ziemlich herausfordernde Sache, weil was es geheißen hat, ist, dass sie darauf angewiesen waren, dass der Rest vom Volk ihnen wirklich den Zehnten gibt, den Gott angewiesen hat, ihnen zu geben. Und wenn die das nicht machen, dann waren die Leviten wahrscheinlich auch nicht so besonders gut aufgestellt. Und das ist das Gleiche oder das Ähnliche, wie was Gott heute macht in der Gebetsbewegung, auch in der Missionsbewegung. Das ist eigentlich eine prophetische Existenz, was bedeutet, dass der ganze Mensch mit seinem ganzen Leben von Gott berufen wird, was zu tun, was andere nur berufen sind, teilweise zu tun. Also, ich versuche es ein bisschen anders zu formulieren. Menschen mit einer solchen Berufung leben auf eine exemplarische oder auf eine intensivere Art, wozu das ganze Volk auf allgemeine Weise berufen ist. Beispiel: Alle sind berufen, wenn es jetzt um eine Gebetshausbewegung geht, alle sind berufen zu beten, alle Christen sind berufen, in Beziehung zu Gott zu leben. Aber dann beruft eben Gott diese manche, wo er sagt, ich will, dass es nicht nur in deinem Privatleben stattfindet, diese Beziehung zu mir, sondern auch noch in deinem Berufsleben. Dass du mir mit allem dienst und du kriegst kein Gehalt, sondern ich bin dein Gehalt, so ich bin dein Lohn und du lebst davon, dass andere Leute es gut finden, was du tust und es wichtig finden und dich dabei unterstützen. Das war bei den Leviten so und das ist jetzt auch bei Gebetshausmissionaren oder anderen Missionaren der Fall. Und da ist der Satz aus. Genau, und was es erfordert, ist eben diese Sache, dass man nicht sagen kann, als so jemand mit so einer Berufung, dass man sagen kann, okay, das ist meine Berufung, um 5 ist die aus und danach gehe ich nach Hause und mache Feierabend, sondern es ist eine Berufung, die alles mit vereinnahmt. Das ist das Gleiche bei Missionaren, die irgendwo hinziehen. Das vereinnahmt ihr ganzes Leben. Das ist nicht nur ein Beruf, das vereinnahmt alles, wer sie sind. Und Gott tut es im Moment überall. Und was ich da dabei sehe, ist einfach, dass er was Riesiges vorhat. Dass er was Riesiges, nicht nur mit Deutschland, sondern mit Europa und mit der ganzen Welt vorhat. So ist, viele Propheten und Leute haben davon geredet, dass eine Erweckung kommen wird, die wir uns nicht vorstellen können. Deren Ausmaße wir uns nicht vorstellen können. Und wenn ich mir anschaue, was Gott auf der ganzen Welt tut mit dieser Gebetsbewegung, mit dieser Missionsbewegung, ist, dass er irgendwas Größeres vorhat, als wir uns vorstellen können. Ich werde hier jetzt keine direkten Sachen sagen, was Gott genau tun wird, aber von dem, wie es früher mit Israel gemacht hat und bisher bei Erweckungen, glaube ich, dass Gott einfach was Großes vorhat und wir uns echt darauf freuen können, was er vorhat. Und er ruft Menschen ins Gebet und Gebetshäuser kultivieren eben genau diesen Lebensstil. Und Gebetshäuser sind ein Ort, wo Menschen sein dürfen, die diese Berufung haben und wo sie das leben dürfen, wozu Gott sie da beruft. Yes. Und deswegen sind wir leidenschaftlich dafür, dass auch in Landsberg ein Gebetshaus entsteht, wo Menschen, die diese Berufung haben, das leben und nicht nur den geistlichen Boden vorbereiten im Gebet für was Gott tun will, sondern auch wirklich diese Gegenwart Gottes, diesen Ort absondern, wo wir sagen, hier ist heiliger Boden, hier ist ein Ort für die Begegnung mit Gott, für alle Christen und das bringt ähnlich gleich wie die Bundeslade Segen gebracht hat nach Jerusalem und für David, für seinen Dienst und sein Reich, glaube ich, bringt so ein Ort des dauerhaften Gebets, der abgesondert ist für Gott, Segen für diese Stadt und Segen für dieses Land. Und das ist genau unser Gebet, worauf wir darauf hinarbeiten und beten. So ist es.